ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Diagnose Krebs. Wie künstliche Intelligenz bei der Therapie helfen kann.
Ja, schreiben, programmieren, Bilder machen, Autofahren, keine Technologie hat so rasant und durchdringend in unseren Alltag Einzug gehalten wie die künstliche Intelligenz. Und vielleicht kann sie sogar bald Leben retten, denn auch in der Krebsmedizin hat KI enorm an Bedeutung gewonnen. Sie kann Ärztinnen und Ärzten dabei helfen, mit ein paar klugen Algorithmen große Datenmengen auszuwerten, um Röntgenbilder oder Blutwerte richtig zu deuten und im Zweifel eben auch verhindern, dass ein bösartiger Tumor übersehen wird. Einer, der sich intensiv mit dem Einsatz von KI in der Krebsmedizin beschäftigt, ist Dr. Titus Brinker. Er leitet die Abteilung Digitale Prävention, Diagnostik und Therapiesteuerung am Deutschen Krebsforschungszentrum, dem KFZ in Heidelberg. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Dr. Brinker, von Ihrem medizinischen Fachgebiet her sind Sie ja Hautarzt und Sie haben zusammen mit Ihrem Team eine vielbeachtete KI-Software entwickelt, die das Hautkrebs-Screening erleichtern soll. Wie funktioniert das genau?
Wenn man Patient ist und einen Hautkrebs-Screening-Termin haben möchte, dann kriegt man den sehr, sehr schwer im Moment in Deutschland. Man hat lange Wartezeiten und wenn Sie an das Hautkrebs-Screening denken, dann denken Sie ja an einen Arzt mit Lupe, an einen Hautarzt, der eine Lupe in der Hand hat. Und letztlich haben wir eine Technologie entwickelt, eine Software entwickelt, die man in diese Lupe, die Sie vom Hautkrebs-Screening kennen, einbauen kann, die in der Lage ist, Hautkrebs noch genauer zu erkennen als der Hautarzt. Und dann zum einen eben Hautärzte dabei zu unterstützen, sehr genaue Hautkrebs-Screenings durchzuführen, aber eben auch Screenings verfügbarer machen. Also die künstliche Intelligenz, die wir da verbaut haben, ist erklärbar. Das heißt, sie ermöglicht auch eine höhere Verfügbarkeit der Hautkrebs-Screenings, sodass auch beispielsweise Hausärzte oder andere Arztgruppen sehr genaue Hautkrebs-Screenings durchführen können.
Sie als Arzt haben das ja in Ihrer Ausbildung gelernt, wie man sowas macht. Wie lässt sich denn die KI trainieren und auf welches Ziel hin genau?
Genau, also KI, Falle der Hautkrebserkennung, ist ja vor allem ja, Bilderkennung, Mustererkennung. Und um die genau zu trainieren, braucht man eine Menge Bilder, die eben nachgewiesenermaßen Hautkrebs oder eben auch nicht Hautkrebs sein müssen. Und KI kann man sich immer so vorstellen als ja, Transformation von Datensätzen. Also die KI muss am Ende in der Lage sein, aus einem neuen Bild eine richtige Diagnose abzuleiten. Also ein neues Bild zu transformieren in gut oder bösartig. Und das ist hier gelungen. Wir haben quasi nach diesem Training feststellen können, dass die Genauigkeit, mit der die KI neue Bilder, also neue Aufnahmen, neue Muttermale in gut oder bösartig einteilt, höher ist als die bei Fachärzten.
Womit füttern Sie dann die KI, dass sie sozusagen, jedes Bild ist ja dann wieder anders, was die KI auswerten muss, dass sie dann eben trotzdem erkennt, das könnte Hautkrebs sein?
Genau, also KI wird nie fehlerfrei sein, genauso wie der Mensch das nie sein wird und genauso wie die Biologie auch immer uneindeutig bleiben wird. Man muss sich vorstellen, dass die Diagnose schwarzer Hautkrebs oder Muttermal eine recht unscharfe Diagnose ist. Selbst der Pathologe ist sich bei den dünnen Muttermalen oft nicht sicher. Deswegen ist es wichtig, dass in diese Unschärfe Erklärbarkeitsverfahren eingebracht werden. Also, dass man quasi anhand bestimmter Kriterien, die eben auch der Hautarzt heranziehen würde, um diese Beurteilung zu machen, ob etwas gut oder bösartig ist, eben auch die KI entscheidet und diese Kriterien eben zeigt.
Ist eine solche Methode, ein solcher Einsatz von KI denn auch für andere Krebsarten nutzbar, wie zum Beispiel Brustkrebs, Prostatakrebs oder Lungenkrebs? Da stützt man sich ja auch schon auf Bilder von MRT, CT, Röntgen oder Ultraschall.
Absolut. Also wir haben, Sie haben ja mal den Namen einer Gruppe genannt, wir sind sehr breit aufgestellt. Wir können diese gleichen Verfahren, also diese Bildverfahren mit Erklärbarkeit auch stark in anderen Bereichen verbessern. Also wir tun das gerade beim Prostata-Screening, bei MRT-Bildern, wo wir eben auch in Klinikersprache die Entscheidung die KI rechtfertigen lassen und sie so überprüfbar machen für den befundenden Arzt, dass der sich sicher sein kann, dass hier kein Fehler unterlaufen ist und die KI eben wirklich richtig liegt. Und auch in den seltenen Fällen, wo die KI falsch liegt, das merken kann. Weil in Blackbox-Systemen, die mir nur sagen, gutartig oder bösartig, da kann ich das als Kliniker, als Arzt ja gar nicht merken, ob das denn jetzt ein Fehler ist oder ob das wirklich so ist. Und deswegen ist dieses Erklärbarkeitsverfahren, was wir entwickelt haben, so wichtig. Und Sie sprechen es an, Brustkrebs-Screening, Darmkrebs-Screening auch, Lungenkrebs-Screening, sind alles bildgebende Untersuchungen. Und das Prinzip, was ich Ihnen beschrieben hatte, also dass man eben in Klinikersprache die einzelnen Merkmale einzeichnet oder einzeichnen lässt durch die KI und dann erst die Diagnose stellt, das macht das Dreamteam Mensch und Maschine möglich. Das macht die Zusammenarbeit zwischen Facharzt und künstlicher Intelligenz möglich. Und das schafft auch Vertrauen bei den Ärzten in KI und die wollen diese dann auch einsetzen, weil am Ende bin ich als Arzt ja immer selber verantwortlich für meine Entscheidung. Letztlich vertraut der Patient mir letztlich sein Leben an. Das heißt, ich kann auf keinen Fall blind dann einer Software vertrauen, sondern muss da eben auch sicher sein können, dass das stimmt und sie überprüfen können.
An dieser Stelle geht es mal nicht um künstliche Intelligenz, sondern um Selbsthilfe. Genauer gesagt um eine Selbsthilfegruppe. Denn auch das kann nach einer Krebsdiagnose helfen, sich mit anderen zusammenzutun, denen es ähnlich geht. Denn nach einer Krebsdiagnose ist es für die Betroffenen nicht mehr so, wie es vorher war. Und die Krankheit greift nicht nur ihren Körper an, sondern auch ihren Lebensmut. Und da ist der Austausch untereinander wichtig, wie in der Offenbacher Selbsthilfegruppe für Menschen mit Lungenkrebs. Unser Reporter Wolfgang Hettfleisch hat mit einigen in dieser Gruppe gesprochen.
Die Diagnose traf Linda Steg wie ein Keulenschlag.
Ich weiß, dass mir wirklich der Boden weggezogen wurde. Mein ganz großer Gedanke war, wie kommuniziere ich das zu Hause? Wie erzähle ich das meinen Kindern, meinen Eltern, meinem Lebensgefährten? An wirkliche Abläufe kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Das ist komplett gestrichen aus dem Kopf.
Mehr als 4 Jahre ist das jetzt her. Da erfuhr die Frau aus Rottgau im Kreis Offenbach, dass sie Lungenkrebs hat. Sie hatte schon einmal gegen eine andere Krebserkrankung gekämpft, doch das lag viele Jahre zurück. Eine Zeit lang hatte Steg die Hoffnung, dass sie auch diesmal vollständig genesen könne, doch die Krebszellen hatten gestreut und sich über die ganze Lunge verteilt.
Und in dem Moment dachte ich, das packe ich nicht alleine. Und im Krankenhaus, als dann diese Probenentnahme stattgefunden hat, ob das wirklich Metastasen sind, habe ich im Bett dort angefangen, mich zu informieren.
Mit Unterstützung ihrer Ärzte im Offenbacher Sana-Klinikum machte sich die Rottgauerin ans Werk, um eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Für Nina Althoff aus dem Vorstand von Lunge Atmen Leben, einem Offenbacher Förderverein für Lungengesundheit, war es ein überfälliger Schritt.
Die Positivbeispiele, die Promis, die sich mit dieser Krankheit identifizieren oder das kommunizieren, wie das bei Brustkrebs gang und gäbe ist, die gibt's bei Lungenkrebs nicht. Und deswegen ist es so viel wichtiger, dass die Patienten überhaupt in den Austausch miteinander kommen.
Der Weg dahin war auch ein Kampf gegen Vorurteile. Die Medizin hat bei der Behandlung der zweithäufigsten Krebserkrankung, die in Deutschland diagnostiziert wird, zuletzt große Fortschritte gemacht. Doch noch vor wenigen Jahren galt die Diagnose Lungenkrebs als Hinweis auf den nahen Tod. Althoff berichtet, sie und Linda Steg hätten sich auf der Suche nach einem Treffpunkt für die Selbsthilfegruppe anhören müssen, dass die ja doch nicht von Dauer sein werde.
Ich habe erstmal die Luft angehalten, weil ich mir dachte, die Linda ist bei uns. Also ich fand das ganz unmöglich und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, noch vor wenigen Jahren war das die Realität. Und natürlich ist eine Gruppe, in der regelmäßig dann Menschen sterben, in sich nicht stabil. Und dementsprechend sind diese medizinischen Fortschritte für die Selbsthilfe wichtig, um eine langfristige Gruppe auch entstehen lassen zu können.
Die gibt es nun seit rund 1,5 Jahren. Sie heißt Wir mit Lungenkrebs. Eigentlich sind es schon 3 Gruppen. Es gibt einen Ableger in Obertshausen bei Offenbach und Robert Peinelt aus Oberursel im Vordertaunus, bei dem vor 3 Jahren Lungenkrebs diagnostiziert wurde, trifft sich mit anderen Betroffenen im Frankfurter Markus-Krankenhaus.
Das ist jetzt ganz frisch. Wir haben uns jetzt einmal getroffen. Wir sind jetzt 6, aber beim nächsten Treffen Mitte Februar werden wir schon 12 sein. Und das Interessante war für mich, obwohl mein Arzt vor 3 Jahren gesagt hat, das ist eine sehr seltene Geschichte, die Mutation. Es waren jetzt schon 2 dabei, die das Gleiche haben wie ich.
Wie Linda Steg hat auch Peinelt nie geraucht. Wer Lungenkrebs habe, werde stigmatisiert, sagt Nina Althoff.
Weil es immer noch in der Ecke ist, naja, du bist ja selber schuld, weil du hast ja geraucht. Das ist in der Gesellschaft im Kopf verankert.
Tatsächlich gingen viele Fälle aber weder aufs Rauchen noch auf schädliche Umwelteinflüsse zurück, sondern auf körpereigene Mutationen. In der Offenbacher Selbsthilfegruppe, die sich alle 2 Wochen trifft, muss sich Linda Steg mit solchen Erklärungen nicht aufhalten.
Jeder braucht andere Menschen, die in dieser Situation sind, weil das kann einem keine Familie und kein Freund geben, dieses Gefühl, wirklich verstanden zu werden. Jeder hat nette Worte, aber man denkt sich immer, Mensch, du weißt doch gar nicht, wie es mir wirklich geht. Und die Betroffenen wissen es halt.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Die Diagnose Krebs ist wohl immer ein Schock und sie stellt das Leben vieler Betroffener von einer Sekunde auf die nächste komplett auf den Kopf. Krebs, bösartig, werde ich das überleben? Wie viel Lebenszeit habe ich noch mit dieser Krankheit? Das sind oft die ersten Gedanken. Und auch wenn sich viel tut in der Krebsforschung, zum Beispiel bei der Früherkennung mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, so bleibt Krebs doch ein unheimlicher und eben lebensgefährlicher Begleiter. Jedes Jahr erkranken 500.000 Menschen in Deutschland neu an Krebs. Frauen am häufigsten an Brustkrebs, Männer am häufigsten an Prostatakrebs. Diesen und ähnlichen Schicksalen widmet sich der heutige Weltkrebstag unter dem Motto »Gemeinsam einzigartig«. Denn eines ist klar, auch wenn eine Krebsdiagnose die Betroffenen miteinander verbindet, so sind doch die Geschichten und Bedürfnisse der Betroffenen höchst individuell. Vor der Sendung habe ich mit Hanna Bohnenkamp gesprochen. Sie ist Psycho-Onkologin, beschäftigt sich also mit dem seelischen Zustand von Krebskranken und sie leitet die psychosozialen Krebsberatungsstellen der Hessischen Krebsgesellschaft. Frau Bohnenkamp, Sie beraten und begleiten Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Gibt es etwas, was alle eint, die zu Ihnen kommen?
Ja, die Menschen haben einen Schock erlebt, haben eine Erschütterung in ihrem Leben erlebt, mit der sie nicht gerechnet hatten und ja, die sie zunächst mal als bedrohlich empfinden. Und da sind die normalen, wie soll ich sagen, Begleiter, Angst und Verunsicherung. Und die oft dann ausschlaggebend sind für die Kontaktaufnahme auch mit uns und dann für die weitere Betreuung durch unsere Krebsberatungsstellen.
Jede Krebserkrankung ist verbunden mit einer ganz individuellen, höchstpersönlichen Geschichte. Warum ist es so wichtig, diesem Umstand Rechnung zu tragen?
Es gibt individuelle Geschichten, die dahinterstehen. Also jeder Mensch hat eigene Erfahrungen gemacht, hat eigene Gaben, Fähigkeiten, ja, hat eigene Wege und Verhaltensweisen, mit Problemen umzugehen, Ängsten fertig zu werden, mit Ungewissheit umzugehen und hat auch eigene Bedürfnisse und dementsprechend sind auch die Bewältigungsstrategien einfach unterschiedlich.
Und das können Sie dann, wenn Sie mit Menschen sprechen, dann auch erkennen und dann in die, ich sag mal, richtigen Bahnen lenken.
Richtig. Also wir haben da, wie allgemein in der Psychoonkologie, einfach einen individuellen Ansatz. Wir gehen auf die Situation des einzelnen Menschen ein, wie er eben ist, mit seinen Prägungen, Eigenschaften, Bedürfnissen.
Wie können Sie denn Menschen dabei helfen, wieder Struktur in ein Leben zu bekommen, in dem ja die Krebsdiagnose eigentlich alles auf den Kopf gestellt hat?
Erstmal ist es so, dass wir uns die Situation mit dem Menschen, der zu uns kommt, mit dem Ratsuchenden, gemeinsam anschauen. Was ist passiert? Was ist jetzt gerade los? Wir sortieren dann quasi. Was ist jetzt der nächste Schritt? Was steht als nächstes an? Geht es darum, dass eine Entscheidung getroffen werden muss? Wenn das der Fall ist, was brauchen Sie, um die Entscheidung treffen zu können? Fehlen Informationen? Zum Teil machen wir es so, dass wir wirklich konkret durchgehen, was passiert, wenn Sie sich für diese Therapie entscheiden, mit welchen Nebenwirkungen sollten Sie rechnen, wie lange wird die dauern, was würde passieren, wenn Sie sich dagegen entscheiden, könnten Sie damit auch leben, eine Therapie jetzt auszulassen, nicht zu machen. Also da gehen wir die Möglichkeiten einfach durch, zeichnen das sozusagen auf. Wir gucken auch, was ist jetzt wichtig, was ist vielleicht aktuell gerade gar nicht so wichtig. Versuchen dabei sozusagen die Situation und die nächsten Schritte in bewältigbare Einheiten zu zerlegen, dass man wirklich weiß, okay, jetzt geht es erstmal darum, ich habe ein Behandlungszentrum, jetzt steht die Therapieentscheidung an, will ich vielleicht eine Zweitmeinung einholen. Also es gibt viele Aspekte, die dann eine Rolle spielen und je jetzt nach Situation des Einzelnen, geben wir den Input quasi dann, um damit gut umgehen zu können.
Eine Krebsdiagnose betrifft ja nicht nur die Erkrankten selbst, sondern auch Ehe- und Lebenspartnerinnen und Partner, Kinder, enge Freunde. Wie kann man diese Menschen mit einbeziehen?
Also erstmal, sie sollten unbedingt auch mit einbezogen werden, denn sie sind nicht weniger betroffen, sie sind anders betroffen als die Erkrankten selbst. Es kommt jetzt darauf an, ob das um Menschen jetzt geht, die selber betroffen sind und sich überlegen, wie erzähle ich denn jetzt meiner Frau oder wie erzähle ich es meinem Mann oder meinen Kindern oder ob sie jetzt in der professionellen Rolle, ob sie wir Angehörige mit einbeziehen. Also bei uns in den Krebsberatungsstellen sind die Angehörigen inklusive Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter auch alle gleichermaßen einbezogen und können zu uns kommen wie die Erkrankten selber. Es können auch alle gemeinsam kommen, sie können einzeln kommen. Wichtig ist, sich einfach Zeit zu nehmen und zu erklären, wie die Situation ist, was gebraucht wird.
Wir haben das Thema hier in HR Info ja heute der Frage gewidmet, wie künstliche Intelligenz bei der Krebstherapie helfen kann. Da gibt es zum Beispiel einen KI-Forscher, der einen Bot entwickelt hat, also einen Roboter, der automatische Antworten gibt auf Fragen von Prostatakrebskranken. Könnten Sie sich vorstellen, dass auch bei Ihnen ein solcher Bot als Berater zum Einsatz kommt irgendwann und Fragen beantwortet?
Also erstmal ist das so für psycho-onkologische Arbeit relativ, wie soll ich sagen, im ersten Augenblick ein wenig fremd. Wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, ich kann es mir also für das persönliche Gespräch mit onkologisch Erkrankten und deren Angehörigen nicht gut vorstellen, den Einsatz. Aber zum Beispiel im Wartebereich, um Fragen zu beantworten, kann ich es mir vorstellen.
Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Und um den Krebs heilen zu können, ist eine genaue und möglichst frühe Diagnose wichtig. Wie dabei auch der Einsatz künstlicher Intelligenz helfen kann, das hat eine aktuelle Studie der Universität Lübeck und des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein gezeigt. Mehr darüber von Thomas Sambol aus der ARD-Gesundredaktion. Er hat gemeinsam mit seiner Kollegin Julia Jänisch dazu recherchiert.
Brustkrebs trifft vor allem Frauen. Deshalb hat jede Frau im Alter zwischen 50 und 75 Jahren alle 2 Jahre Anspruch auf eine Mammographieuntersuchung. Dabei wird die Brust mit speziellen Röntgengeräten untersucht, um so früh wie möglich Hinweise auf Veränderungen zu finden, die auf einen Tumor hindeuten könnten. Immer häufiger wird dabei auch künstliche Intelligenz eingesetzt, erklärt die Frauenärztin Bettina Schulz von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein.
Aktuell ist es so, dass in der Screening-Mammographie, also wenn Frauen vorsorglich zur Brustkrebs-Früherkennungsmammographie gehen, da auf jeden Fall zwingend eine Zweitbefundung vorgegeben ist. Das heißt, dass 2 Ärzte oder Ärztinnen unabhängig voneinander den Befund anschauen. Und da gibt es eben Kollegen und Kolleginnen, die innovativ sind, die auf freiwilliger Basis quasi als drittes Auge die KI einsetzen mit sehr, sehr großem Erfolg. Und die berichten uns eben auch, dass die Programme sehr gut funktionieren und zu einer zusätzlichen Entdeckungsquote eben beitragen.
Das konnte jetzt auch in der sogenannten PRIME-Studie nachgewiesen werden. Mediziner und Medizinerinnen der Uni Lübeck und des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein haben darin die Daten von mehr als 460.000 Frauen ausgewertet, die in den vergangenen Jahren an insgesamt 12 Standorten in Deutschland am Mammographie-Screening-Programm teilgenommen haben. Bei der einen Hälfte der Aufnahmen kam die rein menschliche Doppelbefundung zum Zuge, bei der anderen Hälfte wurden Mensch und KI eingesetzt. Das Ergebnis?
Dass wenn eine Zweitbefundung durch eine KI durchgeführt wird, dass die Krebsentdeckungsraten in Vorsorgeprogrammen bis zu 17,5% besser sind, als wenn es nur mit Menschenhand oder Menschenauge befundet wird. Das ist ja erstaunlich.
Dass wir durch den Einsatz künstlicher Intelligenz einen Brustkrebs pro 1000 Untersuchungen mehr erkennen können, als wenn ein Erstbefunder und ein Zweitbefunder im Screening draufschauen.
Ergänzt der Radiologe Fritz Schäfer vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Für Patientinnen wie Manuela Damerius ist das ein großer Vorteil.
Das gibt mir mehr Sicherheit. Also ich bin begeistert von der KI, wie weit sie sind, gerade im medizinischen Bereich. Ich denke, viele Ergebnisse werden dadurch noch optimiert.
Das bestätigt auch Radiologe Fritz Schäfer.
KI wird nie müde. Und so ist KI nochmal sozusagen ein weiteres Sicherheitsnetz, obwohl wir schon Doppelbefundung haben. Und die Doppelbefundung ja auch erwiesenermaßen schon die Sicherheit erhöht. KI tut das nochmal.
Denn trotz Doppelbefund gibt es immer wieder Brustkrebsfälle, die nicht entdeckt werden. KI-basierte Systeme könnten dazu beitragen, diese Lücke in der Diagnostik zu schließen. Ein Arztersatz soll die KI aber nicht sein. Sie stellt auch keine Diagnose, sondern weist auf Auffälligkeiten hin. Und die Patientinnen-Daten sind auf jeden Fall sicher, betont Bettina Schulz von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein.
Also es ist so, dass die KI quasi in den Praxen an den Bildern angewandt wird, aber es verlässt nicht das Haus. Oder wenn, dann auf einem absolut geprüften Weg, also das sind gesicherte Datenwege.
Brustkrebs-Früherkennungsprogramme mithilfe von KI gibt es auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel am Uniklinikum Dresden. Bisher tragen Praxen und Kliniken die Kosten dafür selbst. Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich noch nicht an der Finanzierung. Die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein geht trotzdem davon aus, dass Patientinnen diese Zusatzleistung in der Regel nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen. Weitere Studien könnten aber auch die Kassen ins Boot holen. So wurde in Schleswig-Holstein jetzt ein spezielles Vorsorgeprogramm gestartet, in dem sich die KI auch bei der Diagnostik von Risikopatientinnen bewähren soll, die zum Beispiel durch erblich bedingte Genveränderungen besonders gefährdet sind. Ziel ist es, dass künstliche Intelligenz in der Brustkrebsvorsorge in Zukunft flächendeckend zum Einsatz kommt.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.